Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem wir über Rechte und einen Fall vom Herrenberg reden. Mein Name ist Emma Fee Telemann.
Und mein Name ist Lea-Marie Busch. Wir haben uns die Frage gestellt, was bedeutet die Aufarbeitung rechtsextremer Straftaten?
Dabei fragen wir auch unsere Gästin Katharina König-Preuß, wie erkennt man rechtsextreme Straftaten?
Und was hat eine Sommernacht 2020 auf den Herrenberg damit zu tun?
Erstmal wollen wir uns kurz vorstellen. Ich studiere seit 3 Jahren internationale Beziehungen und Philosophie hier in Erfurt. Davor habe ich einen Freiwilligendienst in Marokko gemacht. Da habe ich mit Geflüchteten aus dem Subsahara-Gebiet zusammengearbeitet und bin immer wieder mit dem Thema Rassismus konfrontiert worden. Da beschäftigt man sich ganz natürlich dann auch damit, warum Leute diskriminieren und wie die rechte Szene so aussieht.
Ich studiere seit 3 Jahren Geschichts- und Literaturwissenschaften und bin 2019 zum Studieren nach Dresden gezogen. Direkt in meinen ersten Wochen bin ich dort mit der rechten Szene konfrontiert worden. Hier in Erfurt bin ich beinahe selbst Opfer rechter Gewalt geworden. Vor meiner eigenen Haustür wurde mir Gewalt angedroht. Seitdem beschäftige ich mich vermehrt mit Rechtsextremismus.
Jetzt aber zurück zu unserem Thema. Erster Akt, der Tathergang.
Bei der Recherche über Rechtsextremismus in Erfurt sind wir über einen Fall gestolpert, der unsere Aufmerksamkeit erregt hat. An der Stelle wollen wir eine Triggerwarnung geben. Es geht um rechte Gewalt. Also, wir reden von der Nacht vom 31. Juli 2020 auf den 1. August.
Es wird auch noch nach Zeugen gesucht, da der Fall wohl recht unübersichtlich verlaufen ist. Also wenn einer der Hörenden etwas gesehen haben sollte, könnt ihr euch bei der Polizei melden.
Gegen 3 Uhr nachts sind 3 Männer aus Guinea zunächst verbal und dann tätlich angegriffen worden. Das geht aus der Polizeimeldung der Landespolizeidirektion Thüringen hervor. Außerdem wird dort von einem fremdenfeindlichen Übergriff geschrieben. 2 der Guineer wurden dabei verletzt, einer von ihnen sogar so schwer, dass er sich zwischendurch in einem kritischen Zustand befand.
Es gab 10 bis 12 Angreifende, die sind übrigens deutscher Herkunft. Und 12 Menschen wurden dann erstmal vorläufig festgenommen. 9 Männer und eine Frau wurden dann tatsächlich für gemeinschaftliche, gefährliche Körperverletzung angeklagt. Allerdings wurde kein Haftbefehl beantragt, weil keine Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr und Verdunklungsgefahr bestehe. Der Thüringer Innenminister Georg Mayer von der SPD hat das stark kritisiert. Er twitterte: Die Nazischläger von Erfurt laufen alle wieder frei rum. Ich weiß, dass es mir nicht zusteht, die Justiz zu kritisieren, aber für die Opfer und die Menschen am Herrenberg ist das eine Katastrophe.
Einige der Beschuldigten seien wohl auch Mitglieder des Dritten Wegs. Da sich in der Nähe auch eine Räumlichkeit des Dritten Wegs befindet, ist die Gegend auch schon als rechter Szenetreff bekannt. Das Ganze ist im Südosten Erfurts passiert, im Stadtteil Herrenberg.
Guck mal, wir hatten jetzt schon so einen interessanten Start nach Herrenberg, ne? Was ist gerade passiert?
Es ist halt so richtig klischeehaft. Ich war, also, ja, wir sind halt aus der Straßenbahn rausgegangen und durch die Unterführung durch stand auf der anderen Seite erstmal jemand mit einem Bierkasten, ein älterer Herr, und hat gepinkelt. Einfach so. Ziemlich offensichtlich. Hat auch Blickkontakt aufgebaut. Das war ein bisschen seltsam.
Ja. Guck mal, wir sind in der Stieler Straße.
Müssen wir mal langlaufen.
Man muss auch noch bitte betonen, wir haben hier Samstagmittag um, keine Ahnung, 12 oder sowas. Okay, wir stehen hier gerade vor dem Bergcenter in der Stielerstraße 1. Und das ist so ein altes, ja, Zentrum halt, wo halt alles so drin war, so von Ärzten bis halt Einkaufsmöglichkeit, Apotheke und so weiter. Was ja relativ typisch war für diese Neubausiedlungen von der DDR. Ist aber komplett zugemauert tatsächlich und zugetaggt.
Hier müsste auch irgendwo das STZ direkt angrenzen.
Das Stadtteilzentrum, also ja. Das Jugendzentrum. Davor möchte ich aber noch ganz kurz auf die Tags hinweisen, weil was ich als erstes sehe, ist No Homo, Ausrufezeichen. Daneben steht gleich Zeckenboxen. An viele Sachen, die ich auch nicht erkennen kann, irgendwelche speziellen Tags und so. Und noch Suck My Dick.
Also auf unserem Gebäude, dem großen Herrenberg Center, steht 2x Fuck Asyl.
Aber es ist eigentlich, finde ich, die Gegend hier ganz schön. Also mal von diesem verlassenen Zentrum halt abgesehen, wenn das halt nicht so verlassen wäre. Aber auf der anderen Seite ist halt noch so ein kleiner Friedhof. Da ist halt überall hier Bäume drumherum. Und obwohl hier ja eigentlich gleich eine ziemlich große Straße ist, hörst du, finde ich, wenig davon.
Also es ist sehr, sehr idyllisch.
Ja.
Es ist total zu den, es ist total kontrastierend zu den Sachen, die ich bis jetzt gelesen habe über Herrenberg. Also das ist auch das erste Mal, dass ich eigentlich auch hier bin. Ich habe es mir anders vorgestellt. Es ist halt wahnsinnig idyllisch. Es ist sehr grün. Also hier wachsen unglaublich viele Wildblumen. Auch direkt vor uns ist halt so eine kleine Wildwiese. Vor uns ist jetzt gerade das SCZ, das Stadtteilzentrum Herrenberg.
Mhm.
Und wenn wir uns jetzt nach rechts drehen, den Berg rauf, ist ja das Zentrum gewesen.
Genau, aber also wir sehen hier wirklich tatsächlich nur grün, also diesen kleinen Weg mit der Treppe und ansonsten nur grün. Und man kann so ein bisschen die Häuser noch erkennen durchs Grün. Und dann rechts davon ist halt gleich dieses Center. Aber
wir würden euch mal den Tagesschau-Beitrag zu Herrenberg verlinken, weil der das nochmal ganz gut darstellt, wie absurd die Sache eigentlich gerade ist.
Per Führung steht auch noch ein kleines Tag mit Fuck NSE. Oh, hier ist es nochmal größer. Und das ist die neue Stärke Erfurt.
Das waren unsere Erlebnisse im Stadtteil Herrenberg. Wir haben uns die Gegend angeschaut, in der die Betroffenen mitten in der Nacht zusammengeschlagen wurden. In der medialen Berichterstattung wird Herrenberg als sozialer Brennpunkt, als rechtsextremer Stadtteil dargestellt. Machen wir einen kleinen Exkurs zur Wahlbeteiligung der letzten Bundestagswahl.
Wir wollen euch anhand der Wahlbeteiligung zeigen, welche politische Auffassung auf dem Herrenberg vorrangig ist. Als Stadtteil Erfurts wird Herrenberg in der Statistik gesondert aufgelistet.
Und was hat man auf dem Herrenberg gewählt?
Die stärkste Partei ist die AfD, mit einem guten Viertel der Wahlstimmen. Danach folgt die SPD mit knapp weniger als einem Viertel. Und die drittstärkste Partei ist die Linke. An dieser Stelle sollten wir erwähnen, dass wir die AfD als rechte Partei stellvertretend für das politisch rechte Spektrum betrachten werden.
Moment mal, aber ist die AfD Thüringen nicht eine rechtsextreme Partei?
Fee, das ist nicht ganz so richtig. Also, bis 2020 besaß der Landesverband Thüringen eine Gruppierung innerhalb der Partei, die sich der Flügel nannte. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist der Personenzusammenschluss um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke gesichert extremistisch. Extremistisch heißt in diesem Kontext, dass Höcke bis 2020 bewusst um sich herum Personen sammelte, die in der völkisch-nationalistischen und rechtsextremen Szene bereits aktiv waren. Der Flügel wurde 2020 formal aufgelöst. Jedoch führt der Verfassungsschutz den thüringischen AfD-Landesverband seitdem als Verdachtsfall an.
Also, nochmal zusammengefasst. Die AfD Thüringen ist keine rechtsextreme Partei, sie ist lediglich vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden.
Genau.
Okay, auf dem Herrenberg hat man also mehrheitlich die AfD gewählt. Aber warum sollte ein Stadtteil im Vergleich zu anderen Stadtteilen Erfurts wichtiger sein? Das heißt doch noch lange nicht, dass Erfurt ein Problem mit Rechtsextremismus hat.
So leicht lässt sich das nicht sagen. Erfurt steht stellvertretend für viele Kommunen. Der Soziologe Rainer Strobel beobachtet, dass die gesellschaftliche Ausgrenzung der rechtsextremen Szene zwar zunehme, jedoch diese sich an die gegebene Situation besser anpassen könne. Strobel bezeichnet das als Graswurzelstrategie. Das heißt, es wird zunächst eine Etablierung in die Kommunen angestrebt, um später eine höhere politische Ebene zu erreichen. Laut dem Verfassungsschutzbericht 2020 stieg die Anzahl der rechtsextremistisch motivierten Körperverletzungen mit fremdenfeindlichem Hintergrund um 10%.
Kommen wir zum aktuellen Stand um die Tat auf dem Herrenberg. Sie ereignete sich im Juli bzw. August 2020. Direkt nach der Tat begann die Polizei, das LKA sowie die Staatsanwaltschaft Erfurt zu ermitteln. Im August 2021 wurden gegen 9 Männer und eine Frau Anklage wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung erhoben. Die zuständige juristische Instanz ist die Jugendkammer des Erfurter Landgerichts. Den Angeklagten droht im Falle einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe bis zu 10 Jahren. Der Gerichtsprozess war für Januar 2021 angedacht. Wegen Platzmangels müsse das Großverfahren jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Gibt es eine Begründung, weswegen das Verfahren nicht stattfinden kann?
Laut eines Artikels der Süddeutschen Zeitung könne das Verfahren aktuell nicht stattfinden, da das Justizministerium der externen Anmietung eines größeren Saals zur pandemiegerechten Durchführung nicht stattgegeben hat. Die thüringische Justiz hat bereits mehrmals im Rahmen der Pandemie externe Räume für Großverfahren angemietet. Ein Beispiel hierfür ist der sogenannte Ballstedt-Prozess.
Falls euch der Ballstedt-Prozess interessieren sollte, verlinken wir euch im Padlet weiterführende Informationen sowie die Protokolle zu den einzelnen Verhandlungstagen. Ein Padlet ist eine Website, auf der man strukturiert noch weitere Informationen finden kann. Ihr findet das Padlet unter www.padlet.com/leamariebusch/der-fall-herrenberg.
Lea, kannst du für uns nochmal wiederholen, was du mir über das Amtsgericht Erfurt erzählt hast?
In den letzten 3 Monaten habe ich in der Bildungs- und Gedenkstätte Andreasstraße gearbeitet. Heute ist es zwar ein Museum, aber bis 2002 wurde es als Gefängnis genutzt. Das Gebäude ist im 19. Jahrhundert erbaut worden und steht heute neben dem Amtsgericht. Per Zufall habe ich davon erfahren, dass das Amtsgericht gerade kernsaniert wird. Es können dort also gerade keine Verhandlungen stattfinden. Selbst bei den Recherchen unseres Falls mussten wir bewusst nach dieser Information suchen.
Zweiter Akt. Die Akteure.
In der Tatnacht vom 31. Juli 2020 zum 1. August sind viele Akteure beteiligt. Wir haben uns die Akteure noch einmal genauer angesehen, um eine passende Interviewpartnerin zu finden.
Bei den Menschen, die angegriffen wurden, handelt es sich um 3 junge Männer, die aus Guinea stammen. Wir haben uns bewusst gegen ein Interview mit ihnen entschieden, weil wir keine Retraumatisierung auslösen wollten. Zusätzlich können sie zwar eine sehr gute Perspektive auf ihren Fall geben, jedoch wollten wir mit unserem Podcast besonders die Systematik rechter Gewalttaten in den Vordergrund stellen.
Die Betroffenen Guinea hatten auch Kontakt zu ESSER. Das ist eine Opferberatungsstelle, die sich mit rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt auseinandersetzt. Sie wäre natürlich ideal für ein Interview, jedoch konnten sie aus Kapazitätsgründen nicht mit uns reden.
An dieser Stelle wollen wir auch nochmal auf unser Padlet hinweisen. Da verlinken wir eine Studie zur Erfahrung von Betroffenen rechter Gewalt im Umgang mit der Polizei. Das Padlet findet ihr unter www.padlet.com/leamariebusch/der-fall-herrenberg.
Gegen 10 Menschen wurde Anklage erhoben. Sie haben eine Verbindung zur rechten Szene. Obwohl nicht ganz klar wird, ob sie Mitglieder des Dritten Wegs oder der neuen Stärkepartei Erfurt sind. Beide sind rechtsextreme Kleinstparteien, die dem Amt für Verfassungsschutz bereits bekannt sind.
Aus mehreren Gründen ist es schwer, sie als Akteure zu interviewen. Zunächst einmal handelt es sich um ein laufendes Verfahren. Das heißt, wenn sie uns ein Interview geben würden, könnten diese Aussagen auch gegen sie verwendet werden. Außerdem schweigen die meisten zu dem Fall sowieso oder streiten jegliche Schuld ab. Zusätzlich wissen wir nicht, wo und wie wir eine passende Kontaktperson finden würden, um ein Interview zu führen.
Auch die beteiligten Akteure der Justiz können nur wenig über ein laufendes Verfahren aussagen.
Wenn wir aber gerade schon einmal über die Justiz reden, wollen wir auf mehrere Strategien hinweisen, die uns bei Gerichtsverfahren von rechten Straftaten aufgefallen sind. Auch bei der Tat auf dem Herrenberg bestreiten die Beschuldigten eine Zugehörigkeit zur rechten Szene oder schweigen dazu.
Einer der mutmaßlichen Täter wurde bei der Schlägerei verletzt und hat deshalb eine Gegenanzeige gegen die Guinea gestellt. Das ist uns bei der Recherche auch bei anderen Fällen aufgefallen.
Eine weitere Strategie wollen wir auch noch nennen. Das konnte bei der Tat auf dem Herrenberg bis jetzt noch nicht angewendet werden. Das liegt daran, dass der Fall noch nicht vor Gericht steht. Die Strafverteidiger der Angeklagten stellen zu Beginn des Verfahrens gegenüber dem vorsitzenden Richter einen Befangenheitsantrag. Dies wird unter anderem mit dem medialen Interesse am Gerichtsprozess begründet. Der vorsitzende Richter würde aufgrund der medialen Aufmerksamkeit seiner Neutralität nicht nachkommen.
Was passiert eigentlich nach einem Befangenheitsantrag?
Zunächst wird das Verfahren verzögert. Der Antrag muss durch die Vertreterkammer des Gerichtes geprüft werden. Erst nachdem der Befangenheitsantrag geprüft und abgelehnt wurde, kann das Verfahren wieder stattfinden. Somit kann sich ein Prozess, der beispielsweise mit 20 Prozesstagen angesetzt wurde, auf unbestimmte Zeit verlängern. Die bereits durch die pandemische Lage verknappten Kapazitäten an den Gerichten wird somit zusätzlich eingeschränkt.
An dieser Stelle sollten wir hervorheben, dass dieses Problem der eingeschränkten Kapazität bereits vor der Pandemie bestand. Wir verweisen lediglich auf diese Problematik. Des Weiteren verlinken wir euch im Padlet eine Reportage, die die Szene intern Neonazi-Anwälte betrachtet. Was passiert, wenn Anwälte eine Ideologie vertreten, die den Rechtsstaat bekämpft? Das erfahrt ihr in der Reportage im Padlet.
Als politische Akteurin ist Katharina König-Preuß bereit, ein Interview mit uns zu führen. Sie sitzt als Sprecherin über Antifaschismus und Antirassismus der Fraktion Die Linken im Thüringer Landtag und das schon seit 2009. Außerdem trug sie maßgeblich zur Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses bei. Frau König-Preuß ist in Jena aufgewachsen und hat Soziale Arbeit in Gera studiert. Sie redet mit uns über den Fall vom Sommer 2020 und gibt uns einen Überblick über die Systematik rechter Gewalttaten. Dritter Akt. Interview mit Katharina König-Preuß. Guten Tag, Frau König-Preuß. Schön, Sie hier im Interview zu haben. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Hallo zusammen. Dankeschön, dass ich mit dabei sein darf, auf alle Fälle.
Unsere erste Frage bezieht sich auf die Tat, die wir schon im Vorfeld beschrieben haben, an den drei Männern aus Guinea. Und wir wollten wissen, wie Sie von dieser Tat erfahren haben und wie vielleicht auch Ihre erste persönliche Reaktion war.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich noch am frühen Morgen sozusagen davon erfahren, und zwar im Vorfeld einer geplanten antifaschistischen Demonstration, dass es sozusagen in Erfurt in der Nacht zu schwerem Übergriff gekommen ist, dass es mehrere schwer verletzte Menschen gibt, dass das Ganze einen rassistischen Hintergrund hat und dass es definitiv Neonazis waren, die diesen Übergriff begangen haben, und das allein aufgrund des Kontextes, also wo das Ganze stattgefunden hat. Das war ja damals sozusagen einer der Haupttreffpunkte, der Schwerpunktorte rechter Strukturen in Erfurt. Und ich weiß, dass mich das in dem Moment auf alle Fälle wahnsinnig wütend gemacht hat.
An dieser Stelle unterbreche ich kurz das Interview. Frau König-Preuß hat eine Sache erwähnt, die wir an dieser Stelle hervorheben wollen. In den meisten Fällen wird den Betroffenen ihre Autonomität abgesprochen. Das heißt, sie haben keine Entscheidungsgewalt darüber, wie die Tat wahrgenommen wird. Von einer sekundären Viktimisierung sprechen wir, wenn der Betroffene Fehlreaktionen von Betroffenen oder von staatlichen Institutionen ausgesetzt wird. Im Padlet findet ihr eine Studie zur Erfahrung von Betroffenen rechter Gewalt mit der Polizei. Ihr findet das Padlet unter www.padlet.com/Lehrmarie Busch/der Fall Herrenberg.
Wie kam da der Kontakt da zustande?
Der wollte selber den Kontakt. Der hat, ich fand das schon richtig gut. Der hat sich sozusagen die Landtagsnummer, Büronummer vermutlich ergoogelt oder er online per Online-Suche gefunden. Dann sagte er, er würde gerne mal reden und gerne sich mal treffen als einer derjenigen, die von dem Ganzen mit betroffen waren. Und ich glaube, wir saßen am Ende 3 Stunden oder so und
Sie sind schon auf die politische Sphäre so ein bisschen eingegangen und haben auch Ihre Unzufriedenheit da gerade ausgedrückt. Deswegen würde ich gerne fragen, wie denn Ihre politische Reaktion war.
Naja, ich mach's mal so, ich sag mal, man macht ja so das Klassische, ne? Man hat ja als Politikerin so bestimmte Instrumente. Angefangen von, man macht eine Pressemitteilung, man spricht mit den zuständigen Ministerien, ob es sozusagen Informationen, Kenntnisse gibt. Dann, was, das machen jetzt vielleicht nicht alle, aber was ich dann immer noch mache, ist zu schauen, finde ich in den Social Media Profilen der mutmaßlich beteiligten Täter und Täterinnen irgendwelche Hinweise. Wir haben es auf alle Fälle im Koalitionsarbeitskreis innen, also sozusagen fürs Innenministerium hatten wir es dann auch mit als Thema, und bei der Demonstration hat es also definitiv eine Rolle gespielt. Und ansonsten, ja, Pressemitteilung, der Versuch, Öffentlichkeit mit zu erzeugen. Das ist ja leider so, dass man verbunden mit dieser Landtagsmandatsrolle dann auch eine höhere Öffentlichkeit erzeugen kann. Dann gleichzeitig auch der Versuch, intern zumindest klar zu machen, Das darf hier nicht als eine normale Schlägerei oder als Übergriff sozusagen durchgehen, sondern hier muss das politische Moment mit beachtet werden. Und dann weiß ich, kam ja sehr schnell der Versuch, die Betroffenen mit zu Tätern zu machen. Wenn ich mich richtig erinnere, so von wegen, die wären an der Auseinandersetzung direkt mit beteiligt gewesen, weil sie das provoziert hätten und zugeschlagen hätten zuerst. Und das sei ja nur Notwehr gewesen, also diese klassische Täter-Opfer-Umkehr, Opfer-Täter-Umkehr.
Die Opfer-Täter-Umkehr wird auch als Victim-Blaming bezeichnet. Die Schuld sowie die Verantwortung für die Tat werden von den TäterInnen auf die Betroffenen abgewälzt. Den Betroffenen wird ihre Unschuld abgesprochen und ihnen eine Teilschuld an der Tat zugesprochen.
Aber das, was ich glaube, das, was wir hier machen müssen, da bin ich ja auch nicht alleine, ist immer wieder zu versuchen, diese Taten mit in Erinnerung zu rufen und wieder ins Gedächtnis zu holen, ne? Und deutlich zu machen, dass es eben keine einzelnen Taten sind, die mal leider passieren, sondern dass es eine Kontinuität rassistischer Gewalt gibt, die sich aktuell in Thüringen am deutlichsten in Erfurt mit zeigt.
Das leitet auch ziemlich gut jetzt zu meiner nächsten Frage gleich über. Können Sie uns eine Einschätzung dazu geben, wie die rechtsextreme Lage in Erfurt, wie Sie die gerade sehen, wie Sie die wahrnehmen?
Also bei Erfurt muss man sagen, dass hier über mehrere Jahre hinweg die rechte Szene Immobilien nutzen konnte, eigene Infrastruktur hatte. So grundsätzlich ist es so, immer dort, wo rechte Strukturen auf eigene Immobilien zurückgreifen können, egal ob die gemietet oder in Eigentum sind, kommt es zu einer Stärkung der rechten Szene vor Ort. Die Besonderheit in Erfurt ist, dass es neben den klassischen, was man früher so unter freie Kameradschaften verstanden hat, eine sehr, ich würde schon sagen, doch etablierte, auch rechte Parteistruktur gibt, die sich an Personen hochzieht und an Personen deutlich macht. Das sind ja Nazis, die teils seit Jahrzehnten in Thüringen und in Erfurt aktiv sind, die mit sich mitbringen auch ein enormes Wissensnetzwerk und natürlich auch Personennetzwerk hin zu anderen rechten Strukturen. Wir haben in Erfurt also neben dem, was, also vormals war es die Rechte, dann wurde es Dritter Weg, jetzt ist es aktuell die neue Stärke. Dazu haben wir entsprechende Kampfsport, also Nazi-Kampfsport-Gruppen und Strukturen und Führungspersonen, Einzelpersonen, Führungspersonen der militanten Neonazi-Szene bis hin zu Akteuren von Combat 18, also der seit 2020 verbotenen militanten Neonazi-Vereinigung, die im Verdacht steht, im Kontext des Mordes an Herrn Lübcke mit relevant gewesen zu sein.
Welche Stadtteile meinen Sie denn, die in Erfurt sehr betroffen sind oder gefährdet sind?
Na, ich glaube, was alle auf dem Schirm haben, ist Herrenberg, ne? Also da gibt es definitiv über den Ortsteilbürgermeister sehr lange schon Versuche, gegen rechts vorzugehen und dort auch was zu machen. Und der hat sich ja auch in den vergangenen Jahren sehr deutlich geäußert, dass er von der Stadt mehr oder weniger alleingelassen wird mit diesem Problem. Und hat aus meiner Sicht das total Richtige gesagt, nämlich dort, wo ein gesellschaftliches Vakuum entsteht oder aufgemacht wird, weil der Staat sich beispielsweise zurückzieht, also die Bibliothek geschlossen wird oder ein Jugendzentrum nicht mehr finanziert wird, da entsteht ein Vakuum. Und in dieses Vakuum gehen rechte Strukturen rein.
Zuletzt würde ich gerne nochmal auf Ihre Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss eingehen in Thüringen und wollte mal fragen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, den NSU-Fall mit aufzuklären. Sind ja eigentlich Sozialpädagogin. Wie kommt man dann dazu?
Oh Gott, wie kommt man dazu? Also wir hatten in Thüringen ja zwei NSU-Untersuchungsausschüsse und als 2011 der NSU aufgeflogen ist, sich selbst enttarnt hat, Ich glaube, ich wusste am 6. November, wusste ich, dass es Mundlos und Bönhardt sind, die in Eisenach im Wohnmobil gefunden wurden. Am 7. November wurde es dann öffentlich gemacht durch Martina Renner. Und dann ging sehr schnell, gar nicht auf der Landtagsebene, sondern in Jena, ging das los, dass wir alle alten Materialien zusammengetragen haben, das Archiv in der JG Stadtmitte, Jugendzentrum, wo ich vorher als Sozialpädagogin gearbeitet habe, durchsucht haben, die alten Videos, die die JG angefertigt hatte, gesichtet haben und Leute aus den 90er und 2000er Jahren zusammengeholt haben, um unser, ich sage jetzt mal, gebündeltes Wissen und unsere Erinnerungen zusammenzutragen, weil ich kenne Mundlos, Bönhardt und Schäper aus den 90er Jahren in Jena. Also nicht als Freundin oder Bekannte, sondern als Gegenüber. Genau, und dann fliegt 2011 der NSU auf, beziehungsweise enttarnt sich. Und dann war ich, glaube ich, über Monate mit dieser Aufarbeitung des ganzen alten Materials beschäftigt. Und also nicht alleine, sondern mit anderen Leuten zusammen. Und dann war Anfang 2012 tauchte dann das erste Mal die Idee auf, Untersuchungsausschuss. Und ganz ehrlich, ich war damals 2 Jahre im Landtag. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ein Untersuchungsausschuss ist und was das bedeutet, ne? Irgendwie nur, das ist halt ein Ausschuss, der beschäftigt sich extra mit diesem Thema. Und zuerst sollte ich gar nicht in diesen Untersuchungsausschuss rein. Also die Fraktionen entsenden ja ihre Mitglieder und ihre Stellvertreterin. Und ich habe dann in der Fraktionssitzung gesagt, Entschuldigung, ich will da rein. Also ich kenne die drei von früher. Ich weiß, wann die was in Jena gemacht haben. Das ist für mich auch schon so ein Stück wichtig für die Aufarbeitung gar nicht nur gar nicht der eigenen Geschichte, sondern der Geschichte von Antifaschistinnen der 90er Jahre, die ja in den 90ern massiv diskreditiert wurden, teils kriminalisiert wurden. Und da war für mich schon so, ich will versuchen, für diese Antifaschistinnen zu kämpfen, um deutlich zu machen, dass, wenn man die Antifaschistinnen der 90er Jahre ernst genommen hätte, diese Taten des NSU möglicherweise hätten verhindert werden können. Und habe dann in der Fraktion sozusagen dafür gekämpft, dort wenigstens stellvertretendes Mitglied zu werden im Untersuchungsausschuss NSU. Bin dann auch stellvertretendes Mitglied geworden, und war dann aber eigentlich ich glaube, ab der ersten, zweiten Sitzung dauerhaft, ja, wie Mitglied, ne? Also ich saß nicht nur hinten drin, sondern habe mitgemacht und irgendwann war dann klar, okay, offiziell formal noch stellvertretendes Mitglied, aber eigentlich drin. Und als dann 2013 Martina Renner in den Bundestag gegangen ist, war sowieso dann klar, okay, das übernimmt dann Katharina sozusagen diese Aufgabe und diese Rolle.
Bevor Fee Frau König-Preuß fragt, was ein Untersuchungsausschuss macht, erkläre ich kurz, was ein Untersuchungsausschuss ist. Ein Untersuchungsausschuss ist ein parlamentarisches Instrument, um Missstände in der Regierung oder Verwaltung aufzudecken. Ein Ausschuss kann nur durch Antrag sowie ein Fünftel der Mitglieder des Landtags eingesetzt werden. Die Aufgabe des Ausschusses ist, Sachverhalte zu untersuchen, deren Aufklärung im öffentlichen Interesse liegt.
Wie würden Sie denn jetzt beschreiben, wie so ein Untersuchungsausschuss funktioniert?
Wahnsinns zeitintensiv. Also ich glaube, das ist so das alles Relevante. So ein Untersuchungsausschuss, also das alles Entscheidende, das muss man sich auch vorher bewusst machen. So ein Untersuchungsausschuss, ja, ich glaube schon, ist das höchste Instrument, was ein Landtag oder ja ein Teil des Landtages zur Verfügung hat, um bestimmte Komplexe aufzuarbeiten und aufzuklären. So ein Untersuchungsausschuss hat ein sehr weitgehendes Zugriffsrecht auf Akten und Unterlagen, sowohl aus Gerichten als auch Ministerien. Und er hat eben das Befragungsrecht. Das heißt, er kann Zeugen und Zeuginnen laden, die dann auch kommen müssen. Also ähnlich wie in einem Strafverfahren, Gerichtsverfahren. Und das ist schon, also ist schon, ich glaube, das, was ein Untersuchungsausschuss kennzeichnet, ist wahnsinnig zeitintensiv. sehr viele Akten zu lesen, eine wahnsinnige detaillierte Vorbereitung auf die einzelnen Zeugen und Zeuginnenvernehmungen, um gegebenenfalls mit Hilfe von 30 verschiedenen Aktenordnern den Zeugen oder die Zeugin in die Bredouille zu bringen und die alles entscheidende Information damit herauszulocken. Ne? Also so ein Untersuchungsausschuss versucht, staatliches Handeln zu untersuchen und gegebenenfalls aufzuklären. Also staatliches Handeln bedeutet, wir können jetzt nicht einfach irgendwas als Untersuchungsausschussauftrag nehmen, sondern es muss immer die Verbindung geben zum Landtag bzw. zur Landesregierung. Und aktuell gibt es ja drei Untersuchungsausschüsse in Thüringen. Das eine ist der Mafia-Untersuchungsausschuss, der sich mit Mafia-Strukturen in Thüringen beschäftigt. Der ist auch, ich würde schon sagen, der ist schon sehr spannend, weil man da vor allem auch feststellt, was alles nicht gemacht wurde und hätte gemacht werden können. Das zweite ist ein Untersuchungsausschuss zur Treuhand, mal wieder, allerdings nicht Irrelevantes zu machen. Und das dritte ist Untersuchungsausschuss politisch motivierte Kriminalität, den die CDU wollte, um insbesondere Straftaten links und linke Strukturen in Thüringen unter die Lupe zu nehmen. Den gibt es jetzt erst seit ja, einem knappen halben Jahr sozusagen. Und ich glaube, der wird noch spannend werden, auch deswegen, weil sehr wahrscheinlich der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz als Zeuge auftreten wird, also Hans-Georg Maaßen. Um uns zu erklären, wie schlimm die linken Strukturen in Thüringen sind. Ich freue mich auf die Sitzung, wenn es denn soweit kommt, weil ich glaube, die hat hohes Popcorn-Niveau. Und ich hoffe, dass da auch viele Leute auf den BesucherInnenplätzen mit da sind, weil Untersuchungsausschüsse im Gegensatz zu allen anderen Ausschüssen, die sind per se öffentlich. Also man kann mit zuhören und man bekommt nebenbei sogar Getränke vom Landtag zur Verfügung gestellt.
Danke für die Antworten.
Super. Ich hoffe, es lässt sich schneiden.
Ja, das stimmt.
Ich kriege das schwer hin, bei so bestimmten Sachen das kurz zu formulieren, ne? Okay.
War super, wirklich vielen lieben Dank für Ihre Antworten, dass das geklappt hat. Hat uns wirklich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei Maßen und
Ein Untersuchungsausschuss, wenn der Herr Maaßen kommt. Genau. Na, dann einen schönen Tag noch.
Dankeschön, gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
Vierter Akt, der Ausblick. Wir sind nun am Ende unseres Podcasts angekommen. Eine Sache haben wir bei der Recherche gelernt. Recht hat wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Das Justizsystem ist fehlbar, Verfahren werden verschleppt. Unser Fall auf dem Herrenberg ist eines von vielen Verfahren, die nicht verhandelt werden. Verfahrensverschleppungen wirken sich mitunter auf die U-Haft sowie Haftdauer der Angeklagten aus. Sie können verkürzt werden.
Der rechten Szene, die bereits in Prozessen durch bewusste Provokation sowie Einschüchterungsversuche der Opfer auffällt, schrecken verlängerte Verfahren mit milderen Urteilen nicht ab. Es ist vielmehr ein Signal an die rechte Szene, dass sie in ihren rechtsextremen Straftaten bestärken wird.
In der Strafprozessordnung wird von öffentlichem Interesse gesprochen, also von dem Interesse der Allgemeinheit an einer Strafverfolgung. Ein öffentliches Interesse liegt vor, wenn die Tat den Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Opfers hinaus stört und die Strafverfolgung ein Anliegen der Allgemeinheit wäre. Wenn es genügend öffentliches Interesse an unserem Fall gäbe, würde ein Prozesstermin angesetzt werden.
Wir müssen als Öffentlichkeit weiterhin den Blick auf die Verfahren rechter Straftaten legen und auch mit unseren Werten als freiheitlich-demokratische Gesellschaft gegen Rechtsextremismus einstehen. Eine Möglichkeit dafür ist ein gesellschaftliches Ehrenamt. 2023 steht in Thüringen die Schöffenwahl an. Schöffen sind ehrenamtliche RichterInnen, die in Hauptverhandlungen mitwirken. Sie sind gleichberechtigt neben den BerufsrichterInnen und sind Teil der Rechtsprechung. Wie immer verlinken wir euch weiterführende Informationen auf unserem Padlet unter www.padlet.com/lehrmariebusch/ der Fall Herrenberg.
Ich hoffe, wir konnten euch anhand unseres Falles systematisch aufzeigen, wie die Aufarbeitung einer rechten Tat aussieht. Wir bedanken uns bei Katharina König-Preuß für das tolle Interview. Vielen Dank an Radio Frei, dass wir hier aufnehmen konnten.
Vielen lieben Dank an dich, Fee, für die produktive und konstruktive Zusammenarbeit.
Danke an dich, Lea, für die gute Zusammenarbeit.
Macht's gut und bis bald.